Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. True Crime, also echte Verbrechen, dieses Genre, das boomt seit ein paar Jahren, ob als Podcast, Fernsehserie, Zeitschrift oder eben in Buchform. Dass aber ein echter Kriminalbeamter von seiner Arbeit erzählt, das ist noch immer etwas Besonderes. Und ich freue mich, dass Helmut Aigner gleich unser Gast ist. Er war viele Jahre lang Leiter der Münchner Mordkommission K11 und hat jetzt ein Buch über seine spannendsten Fälle als Mordermittler geschrieben. Mr. Cold Case, so wurde Helmut Aigner auch genannt, denn in seiner Zeit als Leiter der Münchner Mordkommission hatte er auch zahlreiche Altfälle aufgeklärt. Und nachdem er im vergangenen Jahr in Pension gegangen ist, hat er offenbar die Zeit genutzt, um von dieser Arbeit zu erzählen. Cold Cases, meine spannendsten Fälle als Mordermittler, heißt sein Buch. Und ich freue mich jetzt sehr, mehr über diese spannende Arbeit, für die es unglaublich viel Geduld braucht, zu erfahren. Herzlich willkommen nach München, Helmut Aigner.
Ja, danke für die Einladung.
Bei uns hier in der Redaktion, da sind einige so richtige Krimi-Fans. Ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu und ich fand es richtig toll, mal mit einem echten Kriminalkommissar zu sprechen. Wie ist das, Herr Aigner, Sie als Profi, vor allem jetzt im Ruhestand, lesen Sie da eigentlich auch mal einen Krimi?
Eher weniger, ganz ehrlich gesagt. Ich lese schon viel, aber Krimis, ja, vielleicht mal den Mankell, Kurt Wallander, der gefällt mir ganz gut, aber so gehört es eigentlich nicht zu meinem Genre.
Ist ja auch komisch, wenn der eigene Beruf irgendwie quasi, da will man ja wahrscheinlich in der Freizeit jetzt auch nicht dauernd sich noch mit da beschäftigen. Aber ich dachte, so viele Kommissare und Kommissarinnen in der Literatur, aber auch so im Film, das sind ja so eher so Eigenbrötler. Meistens haben die überhaupt kein Privatleben, sind grantig und schlecht gelaunt, was ja auch kein Wunder ist bei der Arbeit, die sie da machen. Entspricht es so ein bisschen auch dem Persönlichkeitsprofil des echten Kommissars? Haben Sie das auch beobachtet in Ihrem Umfeld und bei sich selbst?
Nein, habe ich nicht. Also weder in meinem Umfeld noch bei mir selbst. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der ein bisschen eigenbrötlerisch sein kann. Aber so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Und ich habe auch ein gesundes und schönes Privatleben. So ist es nicht.
Das freut mich.
Nur mit Krimis oder mit Kriminalfällen auch in der Freizeit beschäftigt oder so. Nee, das ist nicht der Fall.
Ich habe ja schon gesagt, Sie wurden auch Mr. Cold Case genannt. Was hat Sie denn eigentlich so an diesen Altfällen gereizt? Das ist ja doch eine, habe ich jetzt auch in Ihrem Buch gemerkt, sehr mühsame Arbeit, die wahnsinnig viel Geduld und Akribie erfordert.
Ja, ich wollte einfach, dass das Leid der Opfer nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt so viele ungeklärte Fälle und es ist einfach unsere Pflicht und Aufgabe als Polizeibeamter, dass wir auch diese Fälle uns anschauen. Noch dazu, wenn wir bessere Möglichkeiten heutzutage haben, Erfolg zu haben in diesen Fällen. Und das hat sich ja dann auch bewiesen so. Und man kann natürlich immer sagen, kein Mord ist die vergessen, aber man muss auch dafür was tun und muss sich auch um diese Fälle kümmern, weil von alleine klären sich diese Fälle nicht. Und das war mir ein Anliegen über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte, dass ich diese Fälle auch überprüft habe, soweit ich konnte, nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen vom Kommissariat 11, wo ich Leiter einer Mordkommission war, von 5 Mordkommissionen, um das noch klarzustellen. Und wir haben uns da viele Fälle vorgenommen, beziehungsweise alle Fälle auch im Laufe der Jahre überprüft. Und ich denke mal, das ist das Selbstverständnis der Polizei, dass wir das machen, um dann auch wirklich das Leid der Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und diesen Spruch, der ja meistens nur dann in die Medien, in den Medien berichtet wird, kein Mord ist die vergessen, um diesen Spruch auch gerecht zu werden.
Das fand ich auch wirklich bewegend, als Sie das einmal schreiben, Sie, dass Sie mit manchen Opfern tatsächlich über Jahre in Kontakt geblieben sind. Da dachte ich, das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung doch eigentlich zu kurz. Also auch die Spätfolgen der Verbrechen. Möchten Sie darüber auch so ein bisschen aufklären, dass man nicht nur immer die Täter betrachtet, sondern vor allem mehr die Opfer?
Das war eigentlich das Hauptanliegen, warum ich das Buch geschrieben habe. Es geht aus meiner Sicht in erster Linie um die Opfer, dass man den Leuten auch Gewissheit gibt, dass wir alles tun, weil viele Opfer, also Angehörige, meistens sind es ja die Angehörigen von Opfern, die müssen ja mit dem über Jahre klarkommen und die kommen nur klar, wenn sie auch Gewissheit haben, wer der Täter war und warum das passiert ist. Und das ist ganz wichtig für viele Angehörige, damit sie dann abschließen können. Und das habe ich auch immer wieder so erlebt. Und deswegen gab es auch da nähere Kontakte über Jahre oft.
Das wird auch sehr deutlich in Ihrem Buch, was das eben für eine Erleichterung für die Angehörigen ist, wenn sie eben Klarheit haben. Was man auch in Ihrem Buch deutlich merkt, ist, was das auch für eine emotionale Achterbahnfahrt für die Ermittler oft ist, zu hoffen, dass man jetzt eine Spur gefunden hat, die endlich den Durchbruch bringt. Dann ist es doch wieder nicht das Richtige. Wie hält man das aus, sich da nicht zu sehr reinziehen zu lassen und trotzdem eben auch emotional dabei zu sein?
Also die Öffentlichkeit bekommt ja nur etwas mit, wenn ein Fall geklärt wird. Und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, die vielen Fälle, die wir überprüft haben über die ganzen Jahre, das bekommt ja niemand mit. Und da steckt sehr viel Intensität drin. Und natürlich sind wir oft gescheitert. Also ich bin öfter gescheitert, als dass ich Erfolg hatte. Das ist aber normal bei den Cold Cases oder Altfällen, weil dort die Aufklärungsquote einfach gar nicht so hoch sein kann, wie in den aktuellen Fällen, wo wir eine Aufklärungsquote von 90-100% jährlich haben. Das ist bei den Cold Cases nicht der Fall. Da haben wir in München, würde ich sagen, eine Aufklärungsquote von 10-12% gehabt über die Jahrzehnte. Und das ist schon sehr erfolgreich, wie ich meine. Aber die ganzen anderen Fälle, die wir überprüft haben und wie oft wir auch gescheitert sind, das sieht man ja nicht in der Öffentlichkeit.
Aber Sie haben ja auch solche Fälle mit reingenommen in Ihr Buch, die nicht aufgeklärt werden konnten. Wie haben Sie überhaupt das ausgewählt, welche konkreten Fälle Sie da jetzt mitnehmen?
Genau, um das Ganze auch transparenter zu machen, diese Cold Case-Ermittlungen. Es gibt ja nicht nur den klassischen Mordfall, Cold Case-Fall, wie man eigentlich oft mitbekommt in den Medien, sondern es gibt ja viele unterschiedliche Taten und Motivlagen und die wollte ich eben aufzeigen. Und ich wollte auch aufzeigen, wie unterschiedlich die Ergebnisse bei unseren Ermittlungen sein können. Also ich habe da alles Mögliche erlebt von Tatverdacht, den man nicht verifizieren konnte und dann die Ermittlungen wieder einstellen musste. Dann von Festnahmen mit Haftbefehl, wobei dann nach kurzer Zeit der Haftbefehl vielleicht wieder aufgelöst wurde. Oder es kam zu Festnahmen und zur Anklage vor Gericht, wobei ich da auch alles Mögliche erlebt habe, vom Freispruch bis zur Verurteilung. Natürlich hatten wir viele Verurteilungen und Erfolge, aber es gab eben auch diese Misserfolge. Und das wollte ich auch mal darstellen, dass es da eine breite Palette gibt, wie das Ergebnis dann ausschaut letztendlich.
Ja, und Sie zeigen ja auch, dass manchmal die Misserfolge fast, ich weiß nicht, ob das richtig formuliert ist, aber manchmal auch durch gesetzliche Hürden fast schon vorprogrammiert werden. Also da sind auch ganz kritische Einlassungen in Ihrem Buch, die zeigen, wie manche Gesetze eben ihre Arbeit auch erschwert haben, zum Beispiel bei den Verhören. Warum arbeiten da eigentlich die Gesetzgeber nicht enger mit den Experten aus der Praxis zusammen? Beide haben ja dasselbe Ziel.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass die Anwälte eine gute Lobby hatten in den letzten Jahrzehnten. Also ich kann mich nur erinnern, wo ich angefangen habe bei der Mordkommission. Da, wenn man einen Tatverdächtigen belehrt hat, dann waren das einfach ein paar Sätze und der wusste auch dann, um was es geht. Und man hielt ihm halt vor, dass er unter Mordverdacht steht und dass er nichts sagen muss bei der Polizei und sich einen Anwalt nehmen kann. Damit war es dann. Heute, wenn wir einen Beschuldigten vernehmen, dann durchlaufen wir einen Belehrungsmarathon. Also muss man seitenlang Belehrung vorlesen. Und im Endeffekt ist es das Gleiche. Jeder Täter hat das Recht, dass er keine Angaben macht. Aber es gibt mittlerweile auch einen rechtlichen Rahmen, wo wir gar nicht mehr mit Tatverdächtigen sprechen dürfen. Wenn jetzt ein Haftbefehl erlassen wurde zum Beispiel, dann muss ein Pflichtverteidiger beigemessen werden und dann ist meistens, sage jetzt einmal Schluss mit Vernehmung, weil die meisten Anwälte ja erst einmal Akteneinsicht sich holen wollen und dann kommen wir so gar nicht mehr so leicht ins Gespräch mit Tatverdächtigen wie früher.
Und dabei ist das ja ganz wichtig, das zeigen Sie auch ganz toll. Das gibt es natürlich auch immer im Krimi, dass die Verhörtechnik so ein ganz zentrales Motiv in vielen Krimis ist. Aber Sie sagen ja, das ist auch tatsächlich quasi unsere Kernkompetenz und dann können wir die gar nicht mehr anwenden.
Absolut, so ist es auch. Man muss aber unterscheiden, bei aktuellen Fällen ist es so, da ist noch die Spannung drin, da sind die Tatverdächtigen noch sehr von der Tat beeindruckt, sage ich jetzt mal, da ist es eine andere Situation. Und wenn jemand mit uns sprechen will, dann kann er das heute auch, außer es gibt den Rahmen der notwendigen Verteidigung. Das ist zum Beispiel bei Tätern, die unter Drogen stehen oder psychisch auffällig sind, da darf man auch nicht vernehmen. Aber bei Cold-Case-Ermittlungen ist es ja was anderes. Da vernimmt man ja einen Mann oder eine Frau, die vor vielen Jahren eine Tat begangen hat oder unter Verdacht steht. Und da ist die Situation ja ganz anders. Die Täter oder Täterinnen haben da schon abgeschlossen mit solchen Taten und die werden natürlich in einer ganz anderen Situation mit dieser Vernehmung konfrontiert. Und wenn wir einen Tatverdächtigen aus einem Cold Case Fall festnehmen wollen, dann brauchen wir meistens einen Haftbefehl. Und wenn wir einen Haftbefehl beantragen und der vorliegt, dann dürfen wir ohne Verteidigung nicht mehr vernehmen. Das heißt, das wird dann schwierig, dass man ein Geständnis bekommt, sondern man sieht sich den Fall dann erstmal an. Und ich hatte einen Fall, der Tatverdächtige hat auch vor Gericht der hat nie sich zu dieser Tat geäußert.
Also man lernt, und ich habe unheimlich viel gelernt in Ihrem Buch, auch eben zum Beispiel über Techniken der Ermittlung, wie die sich verändert haben. Da gehen ja heute ganz andere Sachen als zu Ihrer Anfangszeit. Also das ist schon ganz anders, als wenn man jetzt so True Crime, wie es so weit verbreitet ist, liest, obwohl Sie ja auch eben echte Kriminalfälle erzählen. Was glauben Sie eigentlich als Mann aus der Praxis, warum dieses Genre so ungeheuer erfolgreich ist? Fragen Sie sich manchmal, warum die Leute so eine Lust an echten Kriminalfällen haben?
Ja, habe ich mich tatsächlich auch schon oft gefragt. Wenn dann wieder berichtet wird von der Faszination des Verbrechens, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich anderer Meinung. Ein Mordfall ist alles andere als faszinierend. Ich finde die Ermittlungsarbeit schon faszinierend, aber das Verbrechen an sich nicht, so wie man dann oft das auch hören oder lesen kann. Ich weiß auch nicht, ich habe viele Kollegen oder Kolleginnen, die diese Bücher auch verschlingen und sich Tatort anschauen. Und meine Kollegin von der Spurensicherung, die kennt alle neuen True-Crime-Romane. Ich bin da anders, aber das muss jeder selber wissen, wie er sich in der Freizeit da verhält und ob er das braucht oder nicht. Also ich habe das genügend in der Arbeit gehabt und musste das nicht auch noch privat haben.
Aber Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben und das ja auch so ein bisschen Bilanz ziehen nach vielen, vielen Jahren praktischer Arbeit. Ich habe gelesen, Helmut Aigner, Sie wollten eigentlich früher als junger Mann mal Profifußballer werden. Im Nachhinein, jetzt nach vielen Jahrzehnten als Kriminalermittler, wäre der Fußball das bessere Arbeitsfeld gewesen oder sind Sie schon auch stolz auf diese wichtige Arbeit, die Sie da geleistet haben?
Bin ich auf jeden Fall. Also Fußball ist ja so eine Geschichte, die läuft nur über ein paar Jahre. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich dann diesen Beruf gewählt habe und auch so weit gekommen bin, was ich ja nicht gedacht hätte. Und ich habe mir damals auch nie gedacht, dass ich mal bei der Mordkommission landen werde und dort für 30 Jahre bleiben werde. Also das hat mich schon sehr erfüllt und ich habe den Beruf auch bis zuletzt mit Leidenschaft ausgefüllt und sehr gerne.
Das merkt man Ihrem Buch an, Helmut Aigner. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach München.
Danke Ihnen auch.
Das Buch von Helmut Aigner ist unter dem Titel Cold Cases, meine spannendsten Fälle als Mordermittler, beim Verlag Hoffmann und Campe erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich liebe Kurzgeschichten. Das erste Buch, was ich schreiben wollte, war ein Band mit Kurzgeschichten. Da ist damals nichts draus geworden. Und da sind mir auch drei Romane und ein Kollektivroman und diverse Übersetzungen und vor allem auch zwei Kinder dazwischen gekommen. Und jetzt habe ich mir den Traum erfüllt und habe meinen Band mit Erzählungen veröffentlicht. You know
I'm impatient. Dieser Band heißt Du hier. Feinsinnig, humorvoll und gekonnt erzählt die Autorin Julia Wolf darin die Geschichten von 11 Frauen, die mitten im Leben stehen und feststellen, dass ihre Lebensentwürfe brüchig sind. Heute Abend liest Julia Wolf in München.
Du hier? Wie ungläubig Toni Stella gemustert hat, vorhin vor dem Baumarkt. Du hier? Das war mehr gewesen als die Überraschung der Freundin aus Kinderzeiten Jahrzehnte später auf irgendeinem Parkplatz, hunderte Kilometer von dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, gegenüberzustehen. Irgendetwas Grundsätzlicheres hatte darin mitgeschwungen, ein Urteil.
Julia Wolf liest aus Du hier heute um 19.30 Uhr in der Glockenbach-Buchhandlung in München. Die Berliner Buchpremiere findet am 17.03. statt. Außerdem liest Julia Wolf in Dortmund, Leipzig und Frankfurt am Main.
Jetzt, in diesem gigantischen Raum.
Let Them Eat Chaos, so heißt das Langgedicht und zugleich das zweite Studioalbum des britischen Dichters und Spoken-Word-Künstlers Kay Tempest. In einer dichten, lyrischen Komposition verbindet er darin Poesie, gesellschaftliche Analyse und musikalische Energie, erzählt von sozialer Ungleichheit und der seelischen Erschöpfung unserer spätmodernen Gesellschaft. In einer Bühnenfassung ist Let Them Eat Chaos heute Abend in Berlin zu sehen.
Sieh den Lichtpunkt in der hintersten Ecke. Folge diesem Licht mit deinen müden Augen.
Let Them Eat Chaos von Kay Tempest in einer Bühnenfassung von Sebastian Nübling heute um 19.30 Uhr in der Kammer des Deutschen Theaters in Berlin.
Sag mir, wie kann ich schlafen? Es gibt so viel zu tun. Ich versuche dir nahe zu sein, aber du bist so weit weg.
Hey, kannst du nicht schlafen, was? So geht's mir auch. Komm her.
Die Olympia-Hoffnung Lidia Juknowitsch nimmt ein Schwimmstipendium an einem College in Texas an, auch um dem gewalttätigen Vater und der suizidgefährdeten alkoholkranken Mutter zu entkommen. The Chronology of Water heißt eine neue Filmadaption der gleichnamigen Memoiren der Schriftstellerin Lidia Juknowitsch, die sich im Buch vor allem auf die Entwicklung eines Selbstbewusstseins als bisexuelle Frau konzentriert. Den Weg zum Erfolg findet sie schließlich nicht im Sport, sondern in der Literatur, als Autorin mit einer radikalen persönlichen Stimme.
Meine Stimme schien verschwunden zu sein.
Hey, sieh mich an.
Manchmal hat sie es aber auf Papier geschafft.
Die Schauspielerin Kristen Stewart hat als Regisseurin 8 Jahre lang an ihrer Verfilmung der gleichnamigen Autobiografie von Lidia Juknowitsch gearbeitet. The Chronology of Water ist jetzt in den Kinos.
Wie viele Bahnen muss man schwimmen, um sich selbst zu finden?
Und das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Afghanistan, wo ja seit einigen Tagen der Konflikt mit Pakistan eskaliert, ist im Moment in den Nachrichten ganz schön nach hinten gerückt. Die Welt schaut auf den Iran und den Nahen Osten. Die kanadische Journalistin Lise Doucette berichtet seit Jahrzehnten für die BBC aus Afghanistan und sie hat jetzt ein Buch über das Land und seine Geschichte geschrieben. Hotel Kabul ist der Titel und für uns hat es Yasamin Ulfert gelesen. Frau Ulfert, was ist das für ein Buch? Ist das so eine Art Reportagesammlung?
Ich würde sagen, nicht so ganz. Es ist tatsächlich eher eine Art zusammenhängende Erzählung, eine Art Geschichtenbuch, kann man sagen, in dem der Protagonist das Hotel selbst ist in gewisser Weise. Lise Doucette erzählt die Geschichte des Hotels von der Eröffnung 69 bis heute. Und da sie als BBC-Korrespondentin, mittlerweile glaube ich sogar Chefkorrespondentin, wie gesagt, wie Sie es schon sagten, seit den 80ern aus Afghanistan berichtet, fließt natürlich viele ihrer Erfahrungen und ihre Kontakte vor Ort mit ein. Sie ist eine absolute Kennerin von Land und Kultur und bringt das alles auch in diesem Buch ein. Wird aber trotzdem, steht als Kriegsreporterin eher im Hintergrund, also sie nimmt sich sehr stark aus der Geschichte heraus, ist aber trotzdem immer irgendwie präsent. Also es sind schon Sachen, viele, die ihr selbst passiert sind, aber vieles erzählt sie auch nur wieder.
Und dieses Hotel Kabul, das ist ja das Interconti in Kabul, warum ist das so ein besonderer Ort?
Es ist einfach so eine unwahrscheinliche Geschichte, weil man sagen muss, wer verbindet denn Afghanistan heute schon mit einem Luxushotel, einer westlichen Hotelkette? Das Hotel erscheint wie so eine Art Artefakt aus einer ganz anderen Zeit. Man kann sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass Afghanistan mal ein beliebtes Reiseziel, vor allen Dingen für den Hippie-Tourismus war. Das heißt, während man also Lise Doucette folgt und als Leser Kellner und Köchin, Elektriker und Sicherheitsleute begleitet, die sich bemühen, diesen Luxus des Hotels zu erhalten, passieren im Rest des Landes ganz furchtbare Verbrechen. Da wird erstmals der König König von seinem Cousin gestürzt, dann kommt der kommunistische Coup, irgendwann überfällt die Sowjetunion das Land, dann folgt Bürgerkrieg, schließlich kommen dann eben die Taliban. Und während dieser ganzen Zeit arbeiten diese Hotelangestellten weiter. Das heißt, sie selbst leben in prekären Verhältnissen, sind in Kabul der Willkür der jeweiligen Machthaber ausgesetzt. Und wenn sie dann ihren Arbeitstag in diesem Hotel auf dem Berg beginnen, das so weit weg von allem scheint, ist das ein bisschen wie die Flucht in so einer Art Idyll, dass es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Der Krieg macht dann aber leider auch nicht Halt vor dem Hotel irgendwann. Irgendwann zerbrechen Fensterscheiben, es sterben dann auch Menschen in der Lobby. Und trotzdem schafft es dieses Hotel, dass dann bald wieder Hochzeiten dort gefeiert werden und dass man dort das beste Essen der Stadt kocht. Also es ist so eine ganz, ganz wilde Geschichte.
Habe ich das richtig verstanden, dass es das also heute auch noch gibt?
Das hält man nicht für möglich, aber ja, das steht heute noch, selbst unter den Taliban. Und tatsächlich steht nicht nur das Gebäude selbst, sondern es ist auch weiterhin in Betrieb. Es hat tatsächlich in all den Jahren seit seiner Eröffnung 69 nie wirklich geschlossen gehabt. Die Gäste, die dort ein- und ausgingen, haben sich natürlich mit der Zeit so ein bisschen verändert. Ne? Von den westlichen Touristen, die es in ein Luxusresort zog, für die das Hotel ursprünglich mal gedacht war, sieht man heute dann schon lange nichts mehr. Aber es gehen immer noch Leute dort ein- und aus.
Und Lise Doucet hat jetzt quasi so eine Art Alltagsgeschichte durch die Augen der Menschen, die in diesem Hotel arbeiten, geschrieben, wenn ich sie richtig verstanden habe. Funktioniert das denn gut? Also lernt man dadurch wirklich mal so ein anderes Afghanistan als das aus den Nachrichten kennen?
Das Hotel ist so eine Art Fixpunkt afghanische Geschichte in diesem Buch und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also sie lässt den Leser Afghanistan eben nicht durch Jahreszahlen oder das Aufzählen von Menschenrechtsverletzungen erleben, sondern durch die Augen von diesen einfachen Hotelangestellten. Und oftmals ist es leider in anderen Erzählungen und Reportagen so, dass die Menschen ein bisschen hinter dem Leid verschwinden. Da wird Afghanistan zu so einer Art Horrorgeschichte, bei der man irgendwie nur noch auf den nächsten Schrecken wartet. Und Lise Doucet schafft es eben, dieses Muster zu durchbrechen. Sie beschreibt zwar auch Leid, das geht ja auch gar nicht ohne, das ist einfach Teil der Geschichte. Aber durch diesen Fokus auf einzelne Charaktere und vor allen Dingen auf diesen Hotelalltag, also ne, man braucht frische Betten, das muss irgendwie gewaschen werden, es muss neues Gemüse herangeschafft werden, dadurch macht sie das Leid der Menschen irgendwie viel greifbarer, weil es viel realer wirkt.
Und ehrlich gesagt, Sie haben mich jetzt richtig neugierig auf dieses Buch gemacht. Es klingt nämlich fast, als liest sich das wie ein Roman. Ist das auch so?
Ja, absolut. Also es liest sich wirklich wie ein Roman. Man fiebert quasi mit diesen einzelnen Charakteren mit, die aber hier eben echte Menschen sind mit echten Schicksalen. Und für mich ist das tatsächlich in den letzten Jahren wahrscheinlich eines der besten Bücher, die über das Land und die Menschen, also jetzt nicht die Geschichte, aber über diese Menschen selbst geschrieben wurde. Und das Schöne daran ist tatsächlich auch, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, legt man es am Ende nicht verzweifelt und ohne Hoffnung weg. Man hat zwar auch viel Schlimmes erfahren, aber eben auch diese Resilienz der Menschen kennengelernt. Und ich denke, Menschen, die es schaffen, ein Hotel, ein Luxushotel am Laufen zu halten, trotz Coup, Kriegen, Bürgerkriegen, also die kann man sagen, die können wirklich alles schaffen. Dadurch ist das Buch eben auch ein ganz hoffnungsvolles, obwohl es nicht auch vor den schlimmen Geschichten zurückschreckt.
Yasemin Ulfat empfiehlt also von Lise Doucet Hotel Kabul, das legendäre Intercontinental und die bewegte Geschichte des afghanischen Volkes. Erschienen ist dieses Buch bei beim Goldmann Verlag für 28 Euro. Dass Comics und Graphic Novels als oberflächliche Unterhaltung abgetan werden, das ist längst vorbei. Schließlich behandeln sie ganz selbstverständlich die vielen großen Fragen unserer Zeit, ob Klimawandel, Pandemie oder die gesellschaftliche Spaltung. Zwei richtige Stars der Branche, die sind jetzt im Museum Wilhelm Busch in Hannover zu sehen. Uli Lust, die letztes Jahr mit dem Deutschen Sachbuchpreis für ihr Comic ausgezeichnet wurde, und die vielfach prämierte Anke Feuchtenberger. Wie diese beiden in ihren Büchern die Gegenwart betrachten, das hat sich Benjamin Fischer für uns angeschaut.
Anke Feuchtenberger kommt im dunklen Mantel mit zugeknöpfter Jeansjacke. Um sie herum ihre schwarz-weißen Zeichnungen voller kohleschwarzer Flächen. Auf eine dieser schwarz umrandeten Bilder deutet sie, die Comiczeichnerin. Es ist Teil ihrer neuesten Comicsammlung, der Spalt. Auf dem Bild ist ein Moment zu sehen, den sie in Wien erlebte.
Da habe ich auch meine Familie und bin dann gleichzeitig mit dem Auftrag zu zeichnen, bin ich aber auch gleichzeitig mit meinem Enkel viel unterwegs gewesen. Und dann kam diese unglaublich charmante Ansage in den Wiener U-Bahnen: Bitte seien Sie achtsam, zwischen U-Bahn und Bahnhof gibt es einen Spalt. Und der Kleine wollte da halt nicht drüber gehen über den Spalt und hat mich gefragt, was ist ein Spalt?
Anke Feuchtenberger hat das an ihre Kindheit in Berlin erinnert. Auch sie wollte damals nicht aus der U-Bahn steigen. Also begann die Comiczeichnerin überall zu suchen, nach Rissen im Alltag. Solche, die wir zu überwinden versuchen, die uns Angst machen. Eine Schlange, die sich aus einer Bodenspalte schlängelt. aber auch die metaphorischen, wie die Zeichnung mit der Gruppe von Frauen, die um einen Tisch sitzen. Auf der Zeichnung tragen sie weiße Masken über dem Gesicht.
Corona war so eine Zeit des großen Risses auch irgendwie zwischen meiner Familie und mir, weil wir uns nicht besuchen konnten. Ne? Also zwischen Wien und Hamburg gab es da keine Möglichkeit. Ich fand diese Frage, was ist ein Spalt, so umfassend, dass ich dafür ein paar Jahre gebraucht habe, die zu beantworten. Und beantwortet ist sie wahrscheinlich immer noch nicht.
Hochpolitische Fragen durchziehen das Werk von Feuchtenberger. Es geht um Geschlechterrollen, um das Leben in einer Diktatur und um gesellschaftliche Risse. Die Zeichnerin feilt lange und intensiv an ihren Comics. Gut 13 Jahre hat sie an ihrem Hauptwerk Genossin Kuckuck gearbeitet. 2024 wurde der als erster Comic für den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Im Zentrum des Werks das Aufwachsen in der DDR. Ihre Motive will sie wirklich durchdrungen haben. Erst dann bringt sie sie aufs Papier.
Ich kann mich da hinsetzen und gerade die Schnecken waren ja jetzt in dem letzten Buch, haben die eine wichtige Rolle gespielt und ich sitze davor und zeichne die, ne? Und mit der Lupe auch und so. Also ich versuche die wirklich genau anzugucken und mache dabei auch wirklich Erkenntnisse.
Anke Feuchtenberger sieht, was im Alltag oft übersehen wird. Das Unscheinbare, das Versteckte. Passend dazu auch der Titel der Ausstellung. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das macht auch ihre Comic-Kollegin Uli Lust. Ihr Ausstellungsraum ist gleich darüber, im ersten Stock des Museums. Helle Farben blitzen auf. Da eine orangene Frauenfigur, dort eine Schneelandschaft. Doch ihre Themen sind nicht etwa oberflächlicher. In einer Serie bildet sie die holländische Stadt Haarlem ab.
Haarlem liegt wie so viele Orte in den Niederlanden einige Meter unter dem Meeresspiegel. Ich als Frau aus den Bergen oder aus Österreich kann überhaupt nicht verstehen, wie man sich ein Haus kaufen kann oder bauen kann unter dem Meeresspiegel, wo wir doch alle damit rechnen, dass das Wasser steigen wird.
Uli Lust fällt bei ihrem Besuch auf, die Holländer bauen trotzdem wie wild Häuser. Überall sind Baustellen. Sie wagt ein Gedankenexperiment.
Deswegen zeichne ich hier, wie die Menschen, das Wasser steigt, das steht ihnen schon bis zum Bauch. Sie putzen weiter die Fenster, sie schneiden ihre Hecken, der Bus fährt, sie gehen einkaufen. Sie tun so, als wäre nichts gewesen. Solange sie noch den Kopf über dem Wasser haben, denken sie, alles läuft doch okay, wir kommen irgendwie durch.
So unterschiedlich die Stile von Feuchtenberger und Lust auch sind, beide thematisieren sie Hochpolitisches, von gesellschaftlichen Rissen bis zur Krise der Menschheit. Ob Uli Lust glaubt, dass wir die Kurve noch kriegen können?
Wir haben uns viel zu monströs entwickelt und auch es ist schon ein bisschen schade um uns. Wir sind schon eine lustige Spezies, aber ich habe keine Hoffnungen mehr.
Und Anke Feuchtenberger?
Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, aber ich bin ja ein Mensch. Ich will ja jetzt irgendwie überleben und insofern versuche ich dann stärker im Moment zu sein.
Anke Feuchtenberger und Uli Lust zu sehen in der Doppelausstellung Ich sehe was, was du nicht siehst, die Benjamin Fischer für uns besucht hat. Und die Ausstellung ist im Museum Wilhelm Busch in Hannover zu sehen bis zum 14. Juni. Die spanische Tageszeitung El País und die französische Nachrichtenagentur AFP haben gerade gemeldet, dass der portugiesische Schriftsteller Antonio Lobo Antunes im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er galt auch immer wieder als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Tobias Wenzel erinnert an ihn.
A coisa mais bonita que vi até hoje não foi o quadro, nem o monumento, nem a cidade.
2007 in Berlin. Antonio Lobo Antunes, ein kleiner, erschöpft wirkender Mann mit hellblauen Augen, liest einen anrührenden Text über seinen schwerhörigen Großvater und dessen Hörgerät. Der Titel des Textes ist bezeichnend für den portugiesischen Autor. So war es bestimmt nicht, aber nehmen wir es einfach mal an. Lobo Antunes liebte es, Wahrheit und Dichtung zu vermengen, damit zu spielen, besonders in Interviews. Fragen, die ihm nicht gefielen, verstand er falsch oder gar nicht. Und das lag nicht etwa an dem Hörgerät, das auch Lobo Antunes im Alter trug, sondern an der Schlitzohrigkeit dieses herausragenden Literaten. Die metaphernreiche Sprache, die Zeilensprünge und die Stimmencollagen, mit denen Antonio Lobo Antunes den Leser in den Bann seiner Geschichten zieht, wurden zum Markenzeichen des Portugiesen. Er wünschte sich, dass seine Leser von seinen Büchern wie von einer Krankheit angesteckt würden. Im Herbst 2007 sprach er über seine überwunden geglaubte reale Krankheit und zündete sich währenddessen eine Zigarette an.
Life can be very tough. I had a cancer.
Das Leben kann schon sehr hart sein. Ich hatte Krebs. Jetzt sind Dinge für mich wichtig geworden, die ich vor der Krankheit nicht bemerkt habe. Ein sonniger Tag, die Tatsache, dass ich laufen kann, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich keinen Körper habe. Einen Körper hat man doch nur, wenn man krank ist. Das war eine große und wichtige Lektion für mich.
I don't have body because you only have body when you are sick. It was a big lesson and a very important lesson for me.
Als Kind litt Loboan Tunisch unter Knochentuberkulose und war lange ans Bett gefesselt. In dieser Zeit verschlang er unzählige Bücher und schrieb schon mit 6 Jahren eigene Geschichten. Später erlaubten ihm seine gutbürgerlichen Eltern nicht, Schriftsteller zu werden. Ihr Sohn sollte stattdessen den sicheren Beruf des Arztes wählen. So studierte er Medizin, ging als Militärarzt Anfang der 70er Jahre in die portugiesische Kolonie Angola und erlebte dort die Grauen des Bürgerkriegs. Seine Frau musste Loboan Tunisch in Portugal zurücklassen. Diese Zeit tauchte immer wieder in seinen Büchern auf, so auch im Roman »Der Judaskuss«, der den Schriftsteller in Deutschland bekannt machte. Über den Angola-Krieg zu sprechen, fiel Loboan Tunisch allerdings immer schwer.
Ich werde jetzt nicht über den Krieg reden, aber die wichtigste positive Sache am Krieg war für mich die Entdeckung der anderen Menschen. Ich war ein kleiner Junge inmitten anderer kleiner Jungen. Sie glichen mir. Sie litten auf dieselbe Weise und führten denselben Kampf, um lebendig nach Hause zu kommen.
Suffering, same struggle for coming back alive.
Zurück in Portugal arbeitete Antonio Loboan Tunisch als Leiter einer psychiatrischen Klinik. In seinem stark autobiografischen Debütroman Elefantengedächtnis verflucht die Hauptfigur ihre Arbeit als Psychiater und hat den Traum vom Schreiben. Die Psychiatrie, der Bürgerkrieg in Angola, die Beschreibung Portugals als ein Land, das durch die Erfahrung der Diktatur regelrecht gelähmt ist, darüber schrieb Loboan Tunisch immer wieder in seinen zahlreichen Romanen. Ein anderes wiederkehrendes Thema, der Verlust eines geliebten Menschen. Antonio Loboan Tunisch trennte sich nach dem Bürgerkrieg in Angola von seiner großen Liebe. Ein Schritt, den er als den größten Fehler seines Lebens bezeichnete. Die Frage, ob er eine lebenslange Liebe für unmöglich halte, verwirrte ihn so sehr, dass er, nach einer Antwort suchend, lange schweigend mit einer Streichholzschachtel spielte.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Aber ich denke, es ist möglich, eine Frau ein ganzes Leben zu lieben. In meinem Fall war die Frau jünger als ich. Wir wuchsen zusammen auf. Damals wusste ich, dass ich schreiben wollte, aber schlechte Dinge schrieb. Und sie war 17, 18 Jahre jung und unterstützte mich. Sie glaubte an mich, viel mehr als ich an mich selbst glaubte. Sie ermutigte mich, unaufhörlich weiterzuschreiben. Wenn sie nicht so hart dafür gekämpft hätte, dass ich ein Schriftsteller werde, säße ich heute nicht hier.
If she didn't fight so strongly for me to become a writer, I wouldn't be here with you.
Hier beim Interview in Deutschland. Einer seiner Großväter war Deutscher. Auf seinem Sterbebett sang der Vater von Antonio Loboan Tunisch seinem Sohn deutsche Wiegenlieder vor. Deutschland war also etwas Besonderes für ihn. Aber ob er sich gerade in Deutschland oder Portugal aufhielt, war Loboan Tunisch egal. Ländergrenzen interessierten den Weltbürger nicht. In seinen Romanen seien Länder wie Angola und Portugal nur Namen für fiktive Orte.
Wenn ich eine Dokumentation oder eine Reportage schriebe, würde ich natürlich den Ort so beschreiben, wie er ist. Aber das mache ich ja nicht. Ich schreibe ja nur Bücher. Ich besinge die Seele. So kann man das vielleicht sagen. Ich will keine Geschichten schreiben. Ich will keine Romane schreiben. Ich möchte einfach das ganze Leben zwischen 2 Buchdeckel packen. Und das kann ich dann Berlin nennen, Lissabon oder wie auch immer.
Just would like to put the entire life between the covers of a book. I can call it Lisbon or Berlin, no matter what.
Zuletzt lebte Antonio Loboan Tunisch genau dort, in seiner Geburtsstadt Lissabon. Die Welt verliert mit ihm einen großen Erzähler und Portugal seinen wohl besten zeitgenössischen Schriftsteller.
Tobias Wenzel über den portugiesischen Schriftsteller Antonio Lobo Antunes, der im Alter von 83 Jahren in Lissabon gestorben ist. Seine Bücher sind auf Deutsch im Luchterhand Verlag erschienen, zuletzt Am anderen Ufer des Meeres. Übersetzt, wie auch alle seine anderen Romane, hat das Maralde Meyer-Minnemann.